MDR aktuell. Kekulés Gesundheitskompass.
Don't take Tylenol. There's no downside. Don't take it. You'll be uncomfortable. It won't be as easy, maybe. But don't take it. If you're pregnant, don't take Tylenol. And don't give it to the baby after the baby is born.
Ja, diese Stimme haben Sie sicher schon mal gehört. Die unverwechselbare Stimme von Donald Trump. Der US-Präsident hat kürzlich im Weißen Haus eine Pressekonferenz gegeben, in der Schwangere eindringlich vor Paracetamol gewarnt hat, dem Schmerz- und Fiebermittel, das in den USA als Tylenol bekannt ist. Trump hat behauptet, die Einnahme könne beim Kind Autismus auslösen. Und klar, jetzt ist es natürlich leicht, sich darüber lustig zu machen. Vielleicht machen wir das auch ein kleines bisschen. Aber vor allem wollen wir heute natürlich ernsthaft in Kekulés Gesundheitskompass schauen, was wirklich hinter den Aussagen steckt, wie die Reaktionen darauf ausgefallen sind und was die Wissenschaft bisher über Paracetamol in der Schwangerschaft wirklich weiß und was nicht.
ARD.
Ich bin André Seifert, an meiner Seite ist der Arzt und Virologe Professor Alexander Kekulé. Hallo.
Guten Tag, Herr Seifert, hallo.
Ja, das soll heute natürlich keine Trump-Show werden, aber vielleicht können wir trotzdem noch mal ganz kurz in die Pressekonferenz reinhören, die Trump gegeben hat, gemeinsam mit US-Gesundheitsminister Kennedy, weil schon am Vortag bei der Gedenkfeier für den ultrarechten Aktivisten Charlie Kirk hatte Trump ja großspurig angekündigt, dass man wohl die Antwort auf Autismus gefunden hat. Ich fand ja in der PK einen Punkt ganz interessant, als er nämlich später von einer Journalistin gefragt wurde, ja, wenn es denn diesen Zusammenhang zwischen Paracetamol und Autismus so klar gibt, wieso hat das denn dann bislang niemand gesagt? Und Trump hat geantwortet.
Nobody knows. I don't know. Not only that, when you say it, you get attacked. The medical community, the drug companies, doctors, I don't know what it is.
Also Trump spricht im Grunde von der großen Verschwörung der Ärzte und der Pharmaindustrie. Herr Kekulé, wie beobachten Sie das? Also weiß die Wissenschaft eigentlich schon seit Jahren Bescheid, schweigt aber? Ist das Trump gegen den Rest der Welt?
Ja, es ist nicht Trump alleine, sondern es ist tatsächlich so, dass es in USA und auch anderswo eine Reihe von Ärzten gibt, die, sage ich mal, so eine alternative Vorstellungen haben von Medizin. Das gibt es ja in verschiedensten Bereichen. Ja, wenn Sie an Heilpraktiker, Homöopathen denken, die haben ja auch alternative Vorstellungen, wie der Mensch funktioniert und wie man ihn heilt. Und in USA gibt es aber Leute, die, sage ich mal, auch sehr stark den Fokus haben, dass sie sagen, viele wichtige Erkrankungen, deren Ursache wir nicht genau kennen, da gehört Krebs dazu, da gehört eben unter anderem auch das Problem von Autismus und anderen Entwicklungsstörungen in der Kindheit dazu. Das würde zusammenhängen zum Beispiel mit Medikamenten, die man nicht richtig überprüft hat. Das würde zusammenhängen auch mit Impfstoffen. Das ist ja die alte Debatte der Impfstoffgegner, die sagen, ja, zum Beispiel Masern, Mumps, Röteln könnte Autismus verursachen. Da gab es ja rauf und runter Studien, die das widerlegt haben. Aber auch das hat Donald Trump in dieser Pressekonferenz wiederholt, dass er der Meinung ist, dass auch Impfungen natürlich Teufelszeug wären und man da höllisch aufpassen muss. Es ist so ein bisschen eine, sag ich mal, pharmafeindliche Weltsicht, die man aus Sicht von jemandem, der sich vielleicht nicht so gut damit auskennt, auch irgendwo nachvollziehen kann. Es ist ja auch in der Tat so, dass pharmazeutische Firmen, da darf man sich nichts vormachen, das sind heutzutage Aktiengesellschaften, die wollen in erster Linie Geld verdienen und müssen Geld verdienen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass eben Journalisten draufschauen, was die Pharmaindustrie macht, dass Behörden ganz genau draufschauen, was die Pharmaindustrie macht und dass die Politik da eben auch Leitplanken einzieht. Also so grundsätzlich finde ich also den Gedanken, dass man da ein bisschen genauer hinschaut als bisher, vielleicht gerade in den USA, die schon sehr stark kapitalgetrieben sind, den finde ich mal grundsätzlich gar nicht so falsch, auch wenn ich natürlich kein Trump-Fan bin. Also hier ganz konkret ist es so, dieses Paracetamol, was er jetzt da aufgespießt hat, da kann man so eins sagen, also diese große Ankündigung, er hat ja vorher gesagt, wir haben den Grund für Autismus gefunden. Das ist natürlich einfach mal kurz gesagt Quatsch. Ja, da müssen wir heute nicht lange drüber reden. Es ist so, die Zahl der Diagnosen hat massiv zugenommen bei Autismus. Das ist eine Epidemie, anders kann man es nicht sagen, aber eine Epidemie von Diagnosen, nicht unbedingt von zugenommenen Krankheiten, was hauptsächlich daran liegt, dass eine erhöhte Aufmerksamkeit dem Thema gegenüber ist. Das heißt, man schaut genauer hin, viele Eltern wissen, was das ist, man macht sich schneller Sorgen, in den Schulen wird nachgeschaut und die Kinderpsychologen und Psychiater haben die Diagnose wesentlich erweitert. Also dieses klassische Bild, was man so aus Filmen auch kennt, wo jemand also dann überhaupt nicht mehr kommuniziert und total in sich zurückgefallen ist und sehr, sehr auffälliges Verhalten zeigt. Ja. Das erkennt man natürlich sofort. Aber viele andere Dinge, die so links und rechts liegen, bis hin zu leichten Kommunikationsstörungen und dann außerhalb des Autismus natürlich ADHS, dieses Aufmerksamkeit-Defizit-Hyperaktivitätssyndrom, was ja immer häufiger diagnostiziert wird, wie ich auch finde, so ein bisschen überdiagnostiziert wird in den letzten Jahren, bis hin zu ganz leichten Entwicklungsstörungen, die auch bei Kindern jetzt immer deutlicher ins Visier geraten, die ganz viele verschiedene Ursachen haben können, die kommen dann so alle so in ein großes Paket und dann sagt man, naja, wenn man das statistisch untersucht, könnte es ja sein, dass die Einnahme von Paracetamol irgendwie damit assoziiert ist, wenn man es in der Schwangerschaft genommen hat.
Rein theoretisch könnte, also wenn ich es richtig verstehe, aber auch etwas dran sein.
Naja, der Verdacht ist schon, der ist uralt, ja. Das hat jetzt, also wenn Donald Trump, klar, der ist jetzt US-Präsident und Ex-Unternehmer oder immer noch Unternehmer wahrscheinlich. Und der hat das nicht so auf dem Schirm, aber seit ungefähr 25 Jahren läuft diese Diskussion. Man muss dazu sagen, Paracetamol ist ja seit den 1950er Jahren im Handel. Bei uns hieß es am Anfang mal Benuron, gibt es auch immer noch. Hat eine Münchner Firma, die Bene heißt oder hieß, ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt, mal rausgebracht. Und diese berühmten Zäpfchen, die schon viele, viele Eltern, mich eingeschlossen, glücklich gemacht haben, wenn die Kinder die ganze Nacht Fieber haben und schreien und so weiter. Und das gibt es aber auch als Tablettentropfen und so weiter. Ist eines der meistverkauften Medikamente überhaupt und gehört auch zu den wichtigsten Medikamenten, die die Weltgesundheitsorganisation so auflistet. Und bei diesem Mittel, was man also schon ewig und drei Tage nimmt, gegen Fieber und gegen Schmerzen, wohlgemerkt nicht gegen Entzündungen, also insofern ist ein bisschen anders als Aspirin zum Beispiel oder auch anders als Ibuprofen, was vielleicht viele kennen. Und dieses Medikament, da hat man so vor ungefähr einem Vierteljahrhundert, ja Anfang des Jahrtausends, hat man untersucht oder festgestellt, dass es Substanzen gibt, die heißen endokrine Disruptoren. Ganz komisches Wort. Endokrin heißt, dass es irgendwie was mit den Hormonen zu tun hat und Disruptor, naja, es stört die Hormonfunktion. Und was diese Disruptoren machen, ist, dass sie ganz feine Hormonstörungen während der Entwicklung des Fetus machen in der Schwangerschaft. Dafür müssen sie natürlich erstmal zum Kind kommen, das heißt also die Plazentaschranke überwinden können. Und ein Teil von denen macht auch neurologische Entwicklungsstörungen und wird deshalb auch mit Entwicklungsstörungen bei Kindern, zum Beispiel Autismus, ADHS und so weiter, in Verbindung gebracht. Das kann man inzwischen im Tierexperiment ganz gut überprüfen. Und da hat man eben gesehen, schon vor längerem, dass Paracetamol erstens die Plazenta passiert, das weiß man schon lange, zweitens auch beim Fötus dann ins Gehirn reingeht. Und man hat eben festgestellt, dass es im Tierexperiment und in der Zellkultur quasi, also im Labor, als endokriner Disruptor wirkt. Das ist so ähnlich, vielleicht kennen einige diese Debatte von den Phthalaten, diese Weichmacher, die im Plastik drinnen sind und früher drin waren. Wenn Sie sich erinnern, da gab es mal die Riesendebatte mit dem Babyfläschchen, dass sich da was rauslöst und aus Spielzeug und so. Das sind auch endokrine Disruptoren, die deshalb, obwohl das wirklich nur Spuren sind in der Umwelt, 2005 in der EU verboten wurden für Kinderspielzeug und so weiter und Plastikverpackungen und sowas. Also da war man extrem vorsichtig und hat gesagt, na, während den Anfängen, das darf man dann nicht mehr reinmachen, diese Weichmacher, zumindest nicht in der Form, dass sie sich rauslösen. Gilt nicht für alle Phthalate, das ist eine eigene Debatte, was da jetzt dazu gehört und was nicht. Und wenn man jetzt nun festgestellt hat, okay, dieses Paracetamol aktiviert zumindest im Labor quasi so eine Art Hormonsystem. Es gibt so ein System, wo ich glaube, dass Donald Trump das im Schirm hat. Das ist das sogenannte endogene Cannabinoid-System. Schon wieder so ein komisches Wort. Also da steht Cannabis drin, ja, also die Hanfpflanze. Und da gibt es verschiedene Substanzen. Erstens das THC, der eigentliche wirksame Stoff von Haschisch. Aber eben auch CBD, das ist Cannabidiol. Und dieses Cannabidiol, das wird auch als Medikament propagiert zum Teil. Und man weiß, dass es im Gehirn so quasi so Überträgerstoffe gibt, die ganz ähnlich funktionieren. Und diese Mechanismen sind ein Grund dafür, dass man high wird von Cannabis, sind aber auch ein Grund dafür, warum Cannabiskonsum bekanntlich das Gehirn schädigt. Zumindest, wenn man es als Jugendlicher macht und regelmäßig macht. Und das hat Donald Trump ganz klar auf dem Schirm. Das ist in den USA eine Riesendebatte. Er ist witzigerweise ein Befürworter der Benutzung von Cannabidiol als Medikament. Also das unterstützt er. Und deshalb bin ich ganz sicher, er weiß, was das endogene Cannabinoid-System ist. Und man weiß, dass eben das Paracetamol dieses System aktiviert im Experiment. Ja, da kann man ganz klar zeigen, da gibt es eine Aktivierung. Und das heißt also, diese Disruption von, sage ich mal, im weitesten Sinne hormonellen Steuerungen und auch solchen, die das Gehirn und die Entwicklung des Gehirns beeinflussen, das kann man im Experiment, auch im Tierexperiment reproduzieren. Man kann auch im Tierexperiment zeigen, dass wenn man Mäusen und Ratten das während der Schwangerschaft gibt, natürlich dann in ziemlich hoher Dosis, dass dann hinterher die nachgeborenen Mäuse und Ratten Verhaltensauffälligkeiten haben, Lerndefizit haben und so weiter. Das ist also nicht von der Hand zu weisen. Es ist also die Grundidee ist schon mal nicht, also biologisch ist es überhaupt nicht abwegig. Und jetzt kommt natürlich dann die Nagelprobe, die man dann immer macht, also, weil die biologisch kann man alles Mögliche, Gruselige konstruieren. Das ist wahrscheinlich auch Toastbrotkrebs fördernd und so weiter. Aber es ist, ja, da gibt es solche Debatten, nicht? Und
es wenn's ist aber zu schwarz
genau,
ist.
Genau, zu verbrannt, genau. Sie kennen das mit Nitrosaminen, wurde auch mal diskutiert, Magenkrebs und so weiter. Aber die Frage ist doch immer, jetzt mal so praktisch gesehen, wie groß ist das Problem quantitativ? Also merkt man das überhaupt? Und da ist die eine Antwort bei Autismus, also diese Zunahme vom Autismus hat eben damit nichts zu tun. Es hat nur mit diesen Diagnoseänderungen und wenn dann an der dritten Stelle hinterm Komma irgendwas mit Medikamenten zu tun. Es ist natürlich schon so, dass es Studien gibt und die hat man eben auch schon seit ungefähr 20 Jahren gemacht, wo man untersucht hat, okay, wir schauen uns jetzt mal Kinder an, deren Mütter während der Schwangerschaft Paracetamol genommen haben. Das sind extrem viele, also hat mich auch erschreckt die Zahl, also es sind weltweit ungefähr die Hälfte, vielleicht sogar ein bisschen mehr als die Hälfte aller Mütter nehmen während der Schwangerschaft Paracetamol mindestens einmal. Mhm. In USA liegt die Zahl bei 70%, die Quote, also 70%, das ist schon echt viel, weil es eben heißt, es ist ja ungefährlich in der Schwangerschaft. Und das hat man verglichen mit Müttern, die kein Paracetamol genommen haben und sich dann die Kinder angeschaut. Und wenn man dann sehr gründliche Untersuchungen der Kinder macht in verschiedenen Altersstufen, dann stellt man mit verschiedensten Tests immer wieder fest, dass die Paracetamol genommen haben, statistisch häufiger Kinder haben, die leichte Entwicklungsstörungen, neurologische Entwicklungsstörungen haben. Das kann jetzt heißen, dass das Kind mit 3 Jahren in einem aufwendigen Test einfach dann mal 30 Wörter weniger kann als der Durchschnitt oder die Vergleichsgruppe. Da wird man sagen, naja gut, vielleicht lernt es halt einfach dann ein bisschen später, aber es ist statistisch signifikant. Und da gibt es natürlich auch dann statistisch signifikante Zunahme zum Beispiel von Diagnosen wie Autismus, wie ADHS und wie andere neurologische Entwicklungsstörungen, die mal so unterm Strich gesagt ist, das zusätzliche Risiko liegt da so bei +20%. Das ist jetzt nicht wenig. Also das heißt also, dass das Zusatzrisiko um 20% höher ist, wenn man Paracetamol überhaupt irgendwann mal genommen hat. Aber dieses Zusatzrisiko ist eben nur die statistische Korrelation. Und da gibt es ganz viele andere Faktoren, die natürlich eine Rolle spielen, diese sogenannten Störfaktoren, Confounder. Ganz wichtig ist zu sagen, naja klar, jemand, der ein Schmerzmittel nimmt und ein Fiebermittel nimmt, der hat wahrscheinlich, was hat der gehabt, zum Beispiel eine Migräne oder eine Autoimmunerkrankung, Rheuma oder sowas oder ein Virusinfekt und ist deshalb krank gewesen und nimmt Medikamente. Und all diese Gründe, warum man die Medikamente nimmt, die, bei denen ist es klipp und klar nachgewiesen, dass die einen Zusammenhang haben mit bestimmten Entwicklungsstörungen. Ist auch bekannt, dass Eltern, die psychiatrische Erkrankungen haben, zum Beispiel mehr Medikamente nehmen, wenn sie dann schwanger werden oder Frauen, wenn sie dann schwanger werden. So dass man unterm Strich sagen muss, es gibt so viele gemeinsame Erklärungen, die quasi noch nicht die dazu führen, dass man nicht sagen kann, dass diese statistische Assoziation, die man einfach so beobachtet, dass die wirklich kausal ist und dass es am Paracetamol liegt und nicht an irgendwas anderem, was zugleich passiert ist.
Die Reaktionen auf die Trump-Pressekonferenz waren dann ja weltweit auch absehbar kritisch und zurückweisend. Also die Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel hat widersprochen, die Europäische Arzneimittelagentur hat beschwichtigt, Paracetamol bleibe wichtig zur Behandlung von Schmerzen oder Fieber bei schwangeren Frauen. Und besonders eindeutig hat sich dann auch das BfArM geäußert, also das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, sozusagen das deutsche Pendant zur FDA, zur US-amerikanischen Behörde. Das hat mitgeteilt, da sei nichts dran. Die Studienlage sei eindeutig und gerade haben wir ja von Ihnen gehört, das ist sie eigentlich nicht. Wie auch bei anderen Arzneimitteln seien alle Risiken in der Packungsbeilage aufgeführt und eine Autismuswarnung sei nicht darunter. Wie beurteilen Sie vor dem Hintergrund, was Sie gerade gesagt haben, diese Reaktion?
Ja, das ist ganz ehrlich gesagt ein Anlass, warum ich dachte, man muss mal in diesem Podcast drüber reden.
Okay.
Weil das ist einfach die Frage, wie gehen wir mit Risiken um? Ich habe das ja intensiv erleben dürfen in der Corona-Pandemie, aber auch vorher gab es viele solche Beispiele, die ich miterlebt habe. Also das Bundesinstitut sagt, die Studienlage sei eindeutig. Also die Studienlage ist alles andere als eindeutig und wir müssen, glaube ich, einen anderen Stil finden, dem Bürger die Probleme zu erklären. Man müsste eigentlich sagen, pass mal auf, die Studienlage ist nicht eindeutig, wir haben folgende offene Fragen und deshalb ist es eine gute Idee, euch sehr gut zu überlegen, ob ihr Paracetamol in der Schwangerschaft wirklich braucht. Und wenn ihr es braucht, bitte fragt einen Arzt und die Ärzte müssen dann auch entsprechend aufgeklärt und gebildet werden, dass sie einen vernünftigen Ratschlag geben können. Und wenn ich das so lese vom Bundesinstitut, dann muss ich ganz ehrlich sagen, tun sie da keinen Beitrag leisten zur Fortbildung der Ärzte in dem Bereich, sondern eigentlich das Gegenteil. Also die Studienlage, um mal hier mal wieder einer Bundesbehörde zu widersprechen, diesmal ist es nicht das RKI, die Studienlage ist nicht eindeutig und das müsste das Bundesinstitut eigentlich wissen, weil aufgrund der Dinge, die ich gerade so ein bisschen geschildert habe, da gab es eben viele Studien, die man gemacht hat seit Anfang 2000 ungefähr. Es gab die epidemiologischen Zusammenhänge, die gingen dann so weiter, dass man natürlich die sogenannten Confounder versucht hat rauszurechnen. Das heißt, die Leute, die solche Studien machen, kennen die Probleme, die ich hier schilder, natürlich nicht genauso, sondern noch besser, als ich das jetzt darstellen kann. Und die wissen natürlich, dass zum Beispiel Fieber während der Schwangerschaft auch als solches ein Faktor sein kann, der die Entwicklung des Kindes beeinflusst.
Also Confounder, das ist sowas wie also in dem Fall
Störfaktoren. Das ist so wie die berühmte Sache mit dem Kaffee und dem Zigarettenrauchen. Ja, früher gab es mal eine Studie, die gezeigt hat, dass Kaffee Lungenkrebs macht. Und dann hat man gesagt, oh wow, Zusammenhang zwischen Kaffee und Lungenkrebs ist ja ganz gruselig, bis man natürlich dann rausgekriegt hat, dass Kaffeetrinker auch häufiger rauchen. Hm. Und der Zigarettenrauch macht den Lungenkrebs und nicht der Kaffee. Ja? Das ist das berühmte Beispiel, gibt es. Ja. Aber letztlich nennt man sowas einen Confounder. Also etwas, was irgendwie auch da ist, wie eben hier zum Beispiel ein Virusinfekt. Virusinfekte können den Embryo und den Fetus schädigen. Und der könnte natürlich dann für neurologische Entwicklungsstörungen verantwortlich sein. Da gibt es ganz viele Beispiele, die man kennt. Gegen einige wird ja auch geimpft. Und wenn man jetzt wegen des Virusinfekts, weil man Kopfschmerzen kriegt, Paracetamol nimmt, dann kommt in der Statistik hinterher raus, Leute, die Paracetamol genommen haben, haben häufiger Kinder mit Störungen. Und das lag eben nicht daran, sondern an der Indikation für das Paracetamol. Und diesen ganzen Zusammenhang, den hat man eben untersucht und da kommt so grob gesagt eben raus, etwa 20% erhöhtes Risiko ohne Kontrolle der Confounder. Das ist eine Nullaussage, das sagt erstmal gar nichts. Und wenn man die Confounder kontrolliert, dann ist das Risiko immer noch so in der Größenordnung von 5% erhöht. Das heißt also, das geht dann quasi runter, wenn man statistisch quasi die Werte so nachkorrigiert, dass man immer, wenn jemand krank war, das nicht berücksichtigt, immer wenn jemand Arthritis hatte, wenn jemand Migräne-Diagnose hatte, wenn es genetische Veranlagungen in der Familie gab und so weiter, bleibt unterm Strich trotzdem noch ein statistisch geringfügig, ich sage mal in der Größenordnung von 5% erhöhtes Risiko für ADHS. Da ist das Risiko übrigens noch höher als bei Autismus und für sonstige, sage ich mal, neurologische Entwicklungsstörungen. Hm. 5%, was mache ich jetzt damit als werdende Mutter? Und da hat sich eben dann natürlich die Arzneimittelbehörde in Europa drüber gestürzt, genauso wie die FDA seit vielen Jahren. Die letzte Bewertung, die ich jetzt kenne, ist, glaube ich, aus dem Jahr 2019 gewesen in Europa. Da war es eben so, gar nicht so lange her, da haben sich die Fachleute nochmal zusammengesetzt und gesagt, was machen wir jetzt mit den Paracetamol-Daten, und waren ziemlich verzweifelt, weil sie eben festgestellt haben, keine Studie ist so super sauber, dass man einfach eindeutig sagen kann, zum Beispiel Autismus wird auch durch Paracetamol verursacht. Wenn, dann ist es ein ganz kleiner Effekt, aber diesen kleinen Effekt kann man auch als solchen nicht beweisen. Drum stimmt die Aussage, wir haben keinen Beweis dafür, dass Paracetamol überhaupt Autismus macht. Die Aussage stimmt. Aber es gibt eben so viele Hinweise, die statistisch nicht signifikant sind. Und natürlich wissen die Fachleute auch, dass Autismus-Spektrum, das heißt ja heutzutage Autismus-Spektrum-Störung, das ist eben so ein Sammelsurium von ganz vielen, wahrscheinlich genetisch komplett unterschiedlichen Erkrankungen. Man hat auch über 100 genetische Marker inzwischen, die irgendwie damit assoziiert sind. Und Psychologen und Eltern wissen, dass jedes Autismuskind wirklich anders ist. Und die wenigen Familien, wo das dann familiär ist, haben wieder andere Eigenschaften und, und. Das heißt, das ist gar nicht verwunderlich, dass man da keinen Zusammenhang findet, weil dieses Krankheitsbild so heterogen ist. Aber diese Kombination, dass man jetzt erstens Autismus, zweitens ADHS, drittens sonstige neurologische Defizite, auch ganz feine Defizite, dass all das statistisch immer assoziiert ist mit Paracetamol, das hat natürlich auch die Fachleute der Europäischen Arzneimittelagentur bei der letzten Überprüfung stutzig gemacht. Und deshalb, Achtung, liebe Kollegen vom BfArM, ist es so, dass die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, also wenn man so sagen darf, eure übergeordnete Behörde, stimmt nicht ganz in der EU, aber diese Oberbehörde für die EU, die hat nämlich gesagt, die Datenlage sei zwar nicht eindeutig, aber so lückenhaft, weil man nicht genug Informationen hat und weil eben der Verdacht im Raum steht, dass es eine neue Anweisung gab, dass in die Beipackzettel und in die Arzneimittelbeschreibungen für Ärzte ein zusätzlicher oder zwei zusätzliche Hinweise aufgenommen werden müssen. Der eine Hinweis heißt sinngemäß, es gibt nicht genug Daten, um neurologische Schäden, mögliche neurologische Schäden auszuschließen oder zu begründen. Also da reicht die Datenlage nicht. Und deshalb, so ist der zweite Hinweis, soll man die Einnahme von Paracetamol so weit wie möglich beschränken, also sowohl von der Dosis her als auch von der Dauer her. Und die Indikation wirklich beschränken auf die Fälle, wo das klinisch, wie Sie sagen, notwendig ist. Und klinisch notwendig, das kann nur ein Arzt feststellen. Also das heißt, wo der Arzt wirklich sagt, passt mal auf, jetzt hat diese Frau zum Beispiel so schweres Fieber, dass ich Angst habe, dass das Fieber als solches den Embryo schädigt oder vielleicht sogar dann zu einer Fehlgeburt führt oder ähnliches, dass ich deshalb die Indikation sehe, dieses mögliche Restrisiko durch Paracetamol einzuschließen. Also so ist die Position der Arzneimittelbehörde. Und wenn dann das BfArM sagt, die Studienlage sei eindeutig und da ist nichts dran, also das führt dann leider, Entschuldigung, zur Volksverblödung und auch zur Fehlinformation der Ärzte.
Ja. Und das steht nur in Anführungsstrichen in den Fachinformationen für Ärzte oder steht das auch für mich sichtbar in der Packungsbeilage?
Die EMA wollte natürlich die Kundinnen in dem Fall nicht verunsichern und hat es deshalb ziemlich verklausuliert formuliert. Ich lese es mal vor, wie es in deutschen Beipackzetteln seitdem jetzt stehen muss. Das ist eine Ergänzung. Okay. Es sind keine konventionellen Studien verfügbar, in denen die aktuell akzeptierten Standards für die Bewertung der Reproduktionstoxizität und der Entwicklung verwendet werden.
Alles klar.
Da muss ich jetzt zugeben, müsste ich auch zwei, dreimal lesen. Was, wie, wo? Also konventionelle Studien, damit sind kontrollierte Studien wahrscheinlich gemeint. Und aktuell akzeptierte Standard heißt mit anderen Worten, es gibt keine Studien, die gemacht wurden nach Standards, die heutzutage akzeptiert werden, wo quasi mögliche Schäden auf die Entwicklung durch Paracetamol festgestellt oder widerlegt werden können. Oder andersrum gesagt, wir wissen es nicht, weil die Studienlage mau ist. Und deshalb wird eben, und das steht im Beipackzettel dann auch drin, auch empfohlen, das mit Vorsicht zu genießen, so wenig wie möglich. Und dann steht immer der Satz bei allen, glaube ich, bei allen Medikamenten drin, grundsätzlich empfehlen wir bei Medikamenten in der Schwangerschaft vorher den Arzt zu fragen.
Okay.
Das ist aber so ein allgemeiner Satz, dass die schwangere Frau dann daraus nicht erkennen kann, dass sie bei diesem Medikament insbesondere den Arzt fragen muss. Drum finde ich, das muss man dringend ändern. Da müsste ein Warnhinweis drinnen sein, dass Paracetamol zwar derzeit bis zu einer gewissen Menge frei verkäuflich ist, in großen Mengen deshalb nicht, weil das ziemlich lebertoxisch ist, wenn man zu viel davon nimmt, und also leberschädigend ist. Und die Frauen denken doch einfach, wenn ich das im Laden kaufen kann ohne Rezept, dann ist es was Harmloses. Und es ist ja allgemein bekannt, steht in jeder Frauenzeitschrift, dass man Ibuprofen nicht nehmen darf, dass man Aspirin nicht nehmen darf und die ganzen anderen Verdächtigen nicht nehmen darf. Das Einzige, was man nehmen darf, in Anführungszeichen, ist ja Paracetamol. Das stimmt übrigens auch, ohne Wenn und Aber. Das ist die einzige Option, die man hat. Die Frage ist nur, soll man es im Einzelfall dann durchstehen, wie der Donald Trump empfiehlt? Oder ist der Einzelfall vielleicht doch so, dass man sagt, na, das ist jetzt ein Fieber, was ich senken muss, da bin ich besser beraten, wenn ich es nehme, auch wenn es ein Restrisiko hat. Und ich glaube, da zu diesem Thema hat das BfArM nichts beigetragen, sondern im Gegenteil, eigentlich eine Falschinformation verbreitet, die ja massenweise kopiert wurde. Alle Wissenschaftsredakteure Deutschlands haben das brav abgeschrieben von einer Meldung der dpa. Und im Ergebnis ist es so, dass man jetzt denkt, das Thema wäre erledigt und da hätte nur Donald Trump ein bisschen vor sich hingesprungen. Das heißt also, ja, ich empfinde das so, dass man da noch Gesprächsbedarf an der Stelle hat und das im Detail erklären muss, damit eine qualifizierte Entscheidung getroffen werden kann.
Aber wir haben schon rausgearbeitet, es gibt jetzt also zwei Lager. Auf der einen Seite die US-Regierung mit der FDA, der US-Arzneimittelbehörde, und mit der MAGA-Bewegung, beziehungsweise man muss ja wahrscheinlich eher MAHA-Bewegung sagen, Make America Healthy Again. Und auf der anderen Seite haben wir die EU und auch die Hersteller, die die Gefahr nicht sehen, nicht so stark sehen, die dann auch noch mehr als die US-Seite auf die Studienlage verweisen. Ja, auch bestimmt auf Studien, die Sie vielleicht noch erwähnen werden, ganz besonders auf eine schwedische Studie. Wer hat recht oder wem müsste man zumindest eher recht geben? Kann man das so fragen?
Ja, fragen darf man alles. Also was diese Make America Healthy Again Bewegung betrifft, da ist es natürlich so, 99% von dem, was die so behaupten, ist politisch motiviert,
ja,
und ist wissenschaftlich nicht begründet oder sogar nachweisbar falsch. Das ist das Problem mit der berühmten Uhr, die stehen geblieben ist und zweimal am Tag richtig geht. Und man muss eben dann sehr aufpassen, finde ich, in der Debatte. Das haben wir häufig bei solchen Debatten und darum finde ich es ein interessantes Thema. Wie gehe ich so mit Risikokommunikation um? Ist alles, was von jemandem, den ich für nicht qualifiziert halte, so kommt, dann immer falsch? Oder kann auch jemand, der vielleicht politisch oder sonst wie im anderen Lager ist, auch mal zwischendurch recht haben? Ich sag mal, aus der Corona-Krise, die wir alle noch vor Augen haben, da haben sich ja viele zum ersten Mal mit solchen Fragen beschäftigt. Da war es ja auch so, da gab es, natürlich hat das RKI meistens recht gehabt und Christian Drosten als Chefberater der Bundesregierung meistens recht gehabt. Aber es gab eben einzelne Dinge, wo man heute weiß, da haben die sich geirrt, ja, und zwar richtig krass geirrt mit erheblichen Folgen für die Bevölkerung. Und damals hieß es aber, du darfst nur auf diese Leute hören und alle anderen, die was anderes sagen, sind Schwurbler. Und vor dieser persönlichen Unterteilung warne ich eben und wahrscheinlich ist es nicht falsch zu sagen, dass Donald Trump oder Robert Kennedy, sein Gesundheitsminister, Schwurbler sind. Das, zum Teil stimmt die Definition da. Aber die Mahnung, dass man jetzt diese Daten nochmal genauer anschauen muss und dass man vielleicht die Menschen besser informieren muss, die Frauen und die Ärzte, das, glaube ich, ist ein kleiner, wahrer Kern, der da drinnen steckt. Ich sag mal, so eine Inkonsequenz eigentlich auch bei den Empfehlungen. Also eine Inkonsequenz haben wir gerade schon besprochen, das waren die Phthalate die Weichmacher in den Kunststoffen für Babys. Da ist man extrem vorsichtig gewesen, obwohl die Datenlage da auch nicht viel besser ist. Dann gibt es was anderes, wenn man so einen Beipackzettel genauer liest, steht drin, größte Vorsicht soll man walten lassen, wenn man Paracetamol nehmen will, wenn man Erkrankungen hat, wo die Leber nicht in der Lage ist, bestimmte Substanzen richtig zu entgiften. Diese Entgiftungsfunktion, die nennen wir Glucuronidierung. Da wird so ein Glukoserest drangehängt an das Molekül und dann kann es hinterher durch die Niere ausgeschieden werden. Und da gibt es ein Enzym, was das macht. Das heißt, dann muss man sich nicht merken, aber es heißt Glykosyltransferase. Es gibt mehrere Glykosyltransferasen, die das machen. Und es gibt manche Menschen, bei denen das zu wenig da ist, das Enzym. Das ist nicht so schlimm, aber die haben dann die Eigenschaft, dass sie zum Beispiel bei Stress plötzlich gelb im Gesicht werden, gelbe Augen kriegen. Hm. Morbus Meulengracht heißt das. Ja, die Ärzte haben sich immer selber verewigt in den Krankheitsbezeichnungen, dass es zum Beispiel Morbus Meulengracht gibt, auch noch ein paar andere. Hm. Da steht klipp und klar im Beipackzettel, wenn Sie Morbus Meulengracht oder was Ähnliches haben, dann nehmen Sie bitte Paracetamol entweder nicht oder nur mit besonderer Vorsicht und fragen Sie wirklich 10-mal Ihren Arzt, ob das unbedingt sein muss. Also da macht man diese Warnung rein beim Meulengracht, weil man weiß, das sind Menschen, die haben zu wenig von dieser Glykosyltransferase, die man da braucht, um das Paracetamol zu entgiften. Man weiß aber auch, dass Feten, also Kinder im Mutterleib, fast nichts von dieser Glykosyltransferase haben. Also da ist so wenig drinnen, oder nicht fast nichts, ist vielleicht übertrieben, aber da ist zu wenig drinnen, um ein Medikament wie Paracetamol in großem Stil zu entgiften. Es gibt absolut keine Untersuchungen dazu, ob das ausreicht oder wie viel man bräuchte oder wie schnell das eliminiert wird von Feten. Da gibt es, obwohl seit den 50er Jahren das Mittel verwendet wird, bei Schwangeren keine vernünftigen Tests. Und man weiß aber, dass kennen viele Mütter und alle Hebammen, dass manche Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, plötzlich quietschigelb sind und dann manchmal noch gelber werden, wenn sie Muttermilch trinken. Das nennt man eben Neugeborenen-Ikterus oder Neugeborenen-Gelbsucht. Und das hängt genau damit zusammen, dass diese Hormone in der Leber, die da dann in dem Fall Blutprodukte abbauen müssen, dass die eben noch nicht so aktiv sind. Oder andersrum gesagt, man kennt die biochemischen Grundlagen, man hat eigentlich objektive Gründe, genauso wie bei der Warnung vom Morbus-Meulengracht-Patienten, dass sie eine Spezialwarnung kriegen, könnte man ganz genauso reinschreiben, Achtung, wenn sie schwanger sind, wirklich unbedingt den Arzt fragen oder vielleicht sogar, ich weiß nicht, rein formal gesehen, so eine Art Verschreibungspflicht für Schwangere sozusagen einführen. Und natürlich müsste man die Ärzte aufklären, wann sie dann sozusagen was empfehlen. Das macht man da nicht, aber bei anderen Erkrankungen, aller Weltserkrankungen, ist der Groschen längst gefallen. Das heißt, ich glaube, wir müssen jetzt nicht sagen, Trump hat recht, wir haben recht, diese haben recht, jene haben recht, sondern wenn man genau hinschaut, ist es so, die Frage, könnte man nicht auch, wenn man Arzneimittelinstitut ist oder WHO ist, sagen, ja, der Trump hat Unrecht, was er da sagt mit dem Autismus, ist natürlich erstmal so alles falsch. Okay. Aber bei der Gelegenheit weisen wir darauf hin, dass Schwangere bitte aufgrund der aktuellen Kenntnislage wissen müssen, dass es nicht auszuschließen ist, dass es ein Restrisiko gibt, so würde man das dann nennen, und dass sie deshalb bitte das nicht selber nehmen, obwohl es frei verkäuflich in der Apotheke ist, sondern vorher einen dafür qualifizierten Arzt fragen.
Was bedeutet eigentlich Restrisiko? Ist das definiert in der Medizin?
Nee. Also das jemals mit völliger Sicherheit sagen? Ja, toll, haben Sie mich erwischt. Also es ist so, Restrisiko ist eigentlich definitionsgemäß ein Risiko, was so klein ist, dass man bereit ist, es in Kauf zu nehmen. Zum Beispiel Kernkraftwerke früher in Deutschland, da wusste jeder, es gibt ein Restrisiko, dass die mal richtig eine Umweltverseuchung machen. Wenn so ein Flugzeug direkt drauf abstürzt oder ein Terrorist das in die Luft sprengt oder so, das hat man als akzeptables Minimalrisiko sozusagen bezeichnet und das heißt dann Restrisiko. Aber hier stimmt der Begriff nur so bedingt, weil, de facto akzeptiert man das Risiko, ohne genau zu wissen, wie groß es ist. Also drum sind die Studien, vielleicht reden wir mal über die, ganz interessant, weil man da so ein bisschen nachvollziehen kann, wie sich Epidemiologen Mühe geben, weil eben die Datenlage so schlecht ist und weil die Pharmaindustrie die Gewinne immer munter einschiebt. Ich weiß nicht, wie viel zig Milliarden da schon mit verdient wurden im Laufe der Jahrzehnte, aber keine weitere Forschung macht, solange alles gut läuft. Wären sie auch dumm, ja, das wäre ja ein Schuss ins Bein, wenn sie irgendwas rauskriegen, was quasi die Verschreibungsmöglichkeiten einschränkt. Aber deshalb hat man eben zu wenig harte Daten, wie die Europäische Arzneimittelagentur klipp und klar formuliert hat. Die FDA übrigens auch schon vor vielen Jahren. Und was aber jetzt so manche Gegner von Donald Trump plötzlich vergessen haben.
Ja, dann sprechen wir über die Studien. Eine schwedische Studie hatten wir kurz schon angesprochen. Ich glaube, es gibt auch Harvard-Studien und eine Studie in Japan. Was ist dabei rausgekommen, als man da eben diesen Zusammenhang untersucht hat?
Die aktuelle Verkündung aus den USA von Donald Trump und seinen Leuten stützt sich auf eine Studie von Andrea Baccarelli. Das ist ein Wissenschaftler von der Harvard-Universität, der, sag ich mal, schon immer gerne bereit ist. Der macht so Epidemiologie und ist schon immer gerne mal bereit, gegen den Strich zu bürsten. Aber die Studie, die jetzt ganz neu rausgekommen ist, 2025, die hat eigentlich nichts anderes gemacht als eine sogenannte Meta-Analyse. Das heißt, die haben alle bisher verfügbaren anderen Studien untersucht, erstmal rausgesucht, untersucht und dann haben sie festgestellt, dass 46 Studien zu dem Thema epidemiologische Studien so gut sind, dass man die weiter verwerten könnte und haben festgestellt, dass in 27 von 46, also der deutlichen Mehrheit, wird ein Zusammenhang festgestellt zwischen der Einnahme von Paracetamol und irgendwelchen neurologischen Störungen bei den Kindern später. Also neurologische Störungen heißt ADHS, Autismus-Spektrum-Komplex und sonstige Entwicklungsstörungen, neurologische Entwicklungsstörungen. Mhm. Also 27 von 46 Studien haben, die dann gut untersucht wurden, haben das nachgewiesen. Bei 9 Studien hat man gar nichts gefunden und bei 4 Studien witzigerweise einen protektiven Effekt von Paracetamol. Das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass der objektiv ist, aber so ist es eben manchmal, wenn man die Daten anschaut und nicht alle Confounder sozusagen im Griff hat, alle Störfaktoren im Griff hat. Und da haben die Harvard-Leute jetzt gesagt, das heißt also für uns unterm Strich, die Studienlage deutet darauf hin, dass Paracetamol eine schädigende Wirkung hat. Das kann man eigentlich zunächst mal so nur unterschreiben. Die Studienlage deutet irgendwie darauf hin. Das weiß man aber schon seit vielen Jahren. Die Frage ist, was macht man da politisch draus? Und bei Trump haben sie es am Anfang eingespielt, was er da draus gemacht hat. Jetzt gibt es Gegner, die sagen, nee, es gibt aber eine andere Studie, die haben sie jetzt auch gerade schon erwähnt, aus Schweden. Noch gibt noch eine aus Japan, die so ähnlich gelaufen ist, aber kleiner war. Aber es gibt eine große schwedische Studie, die auch in deutschen Medien jetzt überall zitiert wird und quasi als Beweis zitiert wird, dass Paracetamol unschädlich wäre für Neugeborene. Den Freispruch kann ich nicht so ganz unterschreiben, ehrlich gesagt. Also deshalb muss man sich die mal anschauen. Die ist vom Karolinska gemacht worden in Stockholm. Karolinska-Institut, gemeinsam mit der Drexel-Universität in Philadelphia. Und die haben schwedische Daten untersucht. Das ist so eine sogenannte Kohortenstudie. Da hat man Kinder über viele Jahre lang beobachtet, verfolgt, was die sozusagen für Entwicklungen machen. Und zwar ist es eine Kohorte von fast 2,5 Millionen Kindern, also richtig viele, alle in Schweden, von 1995 bis 2019 geboren. So, also das ist schon mal ein Pfund. Das sind viele, viele Kinder. Und da hat man, und da sagen jetzt viele, die darüber berichten, sagen, und diese Studie hat gezeigt, dass das Quatsch ist, was der Trump sagt. Ganz so ist es nicht, wenn man die liest, sondern diese Studie hat, Achtung, halten Sie sich fest, erstmal gezeigt, dass es eine klare Korrelation gibt zwischen Autismus, ADHS und sonstigen neurologischen Störungen und der Einnahme von Paracetamol. Die Korrelation ist gezeigt worden. Ja. Ja, und zwar auch in dieser Studie. Das heißt, insofern ist da gar kein großer Unterschied. Die kommen, wenn man das jetzt mal so insgesamt sich sozusagen unterm Strich anschaut, kommen die drauf, dass ungefähr 5% erhöhtes Autismusrisiko und 7% erhöhtes ADHS-Risiko ist. Kann man sagen, kleines Risiko, aber das gilt auch die Ever-Use, also nur für Frauen, ob sie jemals in der Schwangerschaft mindestens einmal irgendeine Dosis von Paracetamol genommen haben. Da kommt schon diese Zahl raus. Und die ist aber schon, wie wir sagen, adjustiert. Das heißt, da ist schon mitgerechnet, wie alt die Mütter waren, ob in der Familie schon mal Autismus vorhanden war, ob die Mütter andere Erkrankungen, ob die Mütter andere Schmerzmittel genommen haben, ob sie Fieber hatten oder nicht aus anderer Ursache oder ob sie aus irgendwelchen Ursachen Fieber hatten, ob sie Rheuma hatten. Also alles, was man sich so vorstellen könnte, was vielleicht ein Störfaktor sein könnte, familiäre Risiken und, ist alles schon rausgerechnet worden und trotzdem kommt am Schluss noch dieses 5%-Risiko raus für den Ever-Use. Das ist also schon relativ eigentlich ein Beweis, dass alle anderen Studien vorher richtig waren, muss man sagen, oder zumindest nicht komplett falsch gelegen haben und keineswegs ein Widerlegen der bisherigen sonstigen Studienlage. Wäre ja auch ein Wunder, wenn eine einzige Studie dieses jahrzehntelange Problem endlich lösen könnte. Und sie haben sogar eine dosisabhängige Antwort gefunden. Das ist immer ganz wichtig bei solchen epidemiologischen Studien, ein Hinweis darauf, dass das kein Unsinn ist, den man da rausgefunden hat. Die haben festgestellt, dass Frauen, die häufiger Paracetamol genommen haben oder in höherer Dosis, auch ein höheres Risiko haben für diese neurologischen Entwicklungsstörungen. Also diese Dosisabhängigkeit, also ein dosisabhängiges Schema. Und wenn man dann richtig, sage ich mal, die Hochdosisbereiche nimmt, also Hochdosis heißt bei denen über 430 Milligramm am Tag, also so eine normale Paracetamol-Tablette in Deutschland für Erwachsene hat 500 Milligramm. Also wenn man eine von denen am Tag mal so pauschal gesagt einwirft, dann ist es so, dass zum Beispiel die kontrollierte Zunahme, also die Zunahme unter Abschaltung dieser, unter Kontrolle all dieser Störfaktoren, die ich genannt habe, immer noch bei 10% liegt. Also bei der hohen Dosis. Es ist 10%. Insgesamt ist es 5%. Und wenn Sie die ganzen Störfaktoren nicht mit berücksichtigen würden, dann kommen Sie auf 87% erhöhtes Risiko. Aber die Zahl interessiert keinen, weil ja in der Tat zum Beispiel ein Virusinfekt während der Schwangerschaft auch ein Risiko für neurologische Störungen macht. So. Und das heißt also erstmal, erster Blick auf die Daten bestätigt aus meiner Sicht absolut das, was vorher der Fall war. Was die vorherigen Studien gesagt haben, überhaupt kein Unterschied. Ja. Auch kein Unterschied zu dem, was jetzt aktuell dieser Herr Baccarelli da gesagt hat. Aber die haben eine Besonderheit gemacht. Und das ist, wenn Sie so wollen, jetzt gerade relativ neu im letzten Jahr rausgekommen in zwei Studien. Die eine ist diese schwedische. Man hat gesagt, also jetzt schauen wir uns doch mal was ganz anderes an. Nämlich wir berücksichtigen nur noch Geschwister. Weil bei Geschwistern ist es ja so, und zwar volle Geschwister, also nicht Halbgeschwister, volle Geschwister.
Klar,
so.
Ja.
Und da sagt man, Sie sagen klar, komme ich gleich nochmal zurück.
Okay.
Und da sagt man,
bin gespannt.
Da macht man Folgendes. Da sagt man, okay, die haben das gleiche genetische Material. Also können wir schon mal den wichtigsten Faktor daraus mändeln, nämlich genetische Unterschiede, die ja sonst eine Rolle spielen könnten, sind schon mal mehr oder minder weg. Weil man weiß, dass zum Beispiel Autismus und ADHS-Familie gehäuft vorkommt. Zweitens sagt man, naja, wenn jetzt zum Beispiel die Eltern Kettenraucher sind oder irgendwelche anderen Faktoren eine Rolle spielen, ist es wahrscheinlich bei beiden Kindern aufgetreten. Oder wenn die Eltern so super overprotective sind, so super vorsichtig sind und ständig zum Arzt rennen und deshalb jede Diagnose sofort gefunden wird, dann ist das ja auch bei beiden Geschwistern, also wahrscheinlich. Und deshalb sagt man, dass solche Geschwisterstudien eine besonders große Stärke darin haben, Confounder auszuschließen, unbekannte Confounder, hier sind sie ja unbekannt, auszuschließen. Ja, das ist schon mal richtig und deshalb ist der Ansatz interessant. Da passiert dann Folgendes, wenn man das macht und nur Geschwister anschaut, dann ist der Effekt plötzlich weg. Dann ist es sogar so, dass es einen Schutzeffekt gibt, einen protektiven Effekt vom Paracetamol. Wieder so ein paradoxes Ergebnis. Was heißt das? Das heißt, wenn ich also eine Mutter habe, die hat zweimal ein Kind gekriegt.
Ja.
Und einmal hat sie Paracetamol genommen und einmal nicht. Dann gibt es keinen Unterschied in der Wahrscheinlichkeit, dass die zwei Kinder irgendwie einmal neurologische Erkrankungen haben und einmal nicht, Entwicklungsstörungen haben und einmal nicht. Ja. Und da sagen jetzt Leute, die diese Studien ganz toll finden, die sagen, bingo, das beweist doch, dass es alles andere Quatsch war, was wir vorher gemacht haben und dass Paracetamol unschädlich ist. Muss man jetzt natürlich sagen, Moment mal. Und da hilft der gesunde Menschenverstand, es ist aber ein bisschen kompliziert. Also stellen Sie sich vor, die Situation mit der Mutter und den zwei Kindern.
Ja.
Das Problem dieser Studien ist, die haben immer nur die verschriebenen Paracetamolmengen gesehen, weil die haben nur die Daten von der Gesundheitsbehörden, also die Gesundheitsdaten in Schweden ausgewertet. Übrigens in Deutschland könnte man das nicht, weil wir gar nicht so genaue Gesundheitsdaten haben. Aber die werten das dort aus und sagen, okay, wie viel Müttern wurde vom Arzt Paracetamol verschrieben?
Ja.
Und da ist es so, dass man dann sagt, ja Moment mal, und das sagen natürlich jetzt die Kritiker auch, die sich das genauer anschauen, die sagen, ja wir wissen doch, dass das meiste Paracetamol ohne Verschreibung verkauft wird. Ein ganz kleiner Teil nur verschrieben, nur bei Frauen, die schwere Probleme haben. Und die meisten kaufen sich das im Laden und nehmen es einfach, weil es ja ohne Rezept ist, auch in Schweden. So. Wenn ich also jetzt nur die anschaue, wo es verschrieben wurde, die Fälle, was ist denn dann, wenn so eine Mutter bei einem Kind, das zum Beispiel vom Arzt verschrieben bekommen hat, weil es ihr besonders schlecht ging, vielleicht hat sie wahnsinnige Kopfschmerzen gehabt, vielleicht hat sie wirklich einen ganz schlimmen Virusinfekt gehabt und beim zweiten hat sie nur so ein bisschen was gehabt und da hat sie halt vielleicht entweder von der Packung noch was übrig gehabt oder sie ist mal schnell in die Apotheke, hat sich was geholt, weiß vielleicht beim zweiten Kind, naja, letztes Mal hat es mir der Arzt gegeben, dann wird es ja nicht so schädlich sein. Und beim zweiten Kind nimmt es ohne Verschreibung, was ja die allermeisten Frauen machen. Also, weiß nicht, 80-90% gehen nicht mit über Verschreibung. Dann würde das ja dazu Folge haben, dass man natürlich auch keinen Unterschied mehr sieht, weil die Frau hat es zweimal genommen, aber in der Statistik dieser schwedischen Studie würde sie einmal als Paracetamolnehmer mit einem Kind als Paracetamolnehmer und einmal als ohne. Das heißt, man würde den Unterschied ja rausmändeln, weil wenn die Frau das quasi einmal selbst gekauft hat und einmal verschrieben, dann sieht man es nicht. Und ein ganz deutlicher Hinweis darauf, dass das so ist und bei dieser Studie ein massiver Fehler war, ist, dass die nur knapp 7,5% der Frauen haben da Paracetamol genommen in der Studie. 7,5% haben es verschrieben bekommen. Verschrieben bekommen, ja. So, jetzt weiß man aber, dass ungefähr 50% Paracetamol nehmen während der Schwangerschaft. Wieso ist die Zahl so klein? Ja, und zwar ist die Zahl ganz klar deshalb so klein, weil die anderen haben es halt sich selber gekauft und nicht verschrieben bekommen. Weil das ist die Spitze eines Eisbergs, die man da gesehen hat. Die wenigen, die halt zum Arzt gegangen sind, weil es ihnen so schlecht ging, dass sie gesagt haben, ich brauche jetzt irgendwas. Und der hat ihnen Paracetamol, obwohl es ja nichts kostet. Obwohl man es, ich weiß gar nicht, wie es in Schweden ist. Bei uns ist es so, verschreibungspflichtiges Medikament, wenn sie das verschrieben bekommen und gehen damit in die Apotheke, wenn es also frei ist, frei verkäuflich ist, kriegen sie trotzdem das nicht umsonst und müssen es bezahlen. Das heißt also, die Patienten müssen es wahrscheinlich, das weiß ich jetzt nicht, in Schweden dann auch bezahlen und es macht keinen Unterschied. Die andere Frage ist, wie viele von denen, die das Rezept in der Schublade hatten, haben es denn eingelöst? Das weiß man in der Studie nicht. Und wie viel Prozent von denen, die es eingelöst haben, haben es dann letztlich genommen? Also ich muss sagen, selbst ich als Arzt habe Schubladen voller Medikamenten, die mir irgendwann oder meiner Familie mal verschrieben wurden von irgendjemandem.
Die längst und die abgelaufen sind.
Die abgelaufen sind, immer mal ausmistet irgendwann. Das ist doch bekannt, da gibt es auch Studien drüber, dass nur ein kleiner Teil der verschriebenen Mittel dann am Schluss auch genommen oder vollständig genommen werden. Hier hat man aber einfach angenommen, dass alles, was verschrieben wurde, auch genommen wurde. Das heißt, sie haben auch den umgekehrten Fall, dass vielleicht Mütter bei zwei Kindern zweimal kein Paracetamol genommen haben, obwohl es einmal verschrieben wurde. Und dann sehen sie keinen Unterschied in der Statistik, natürlich bezüglich der neurologischen Entwicklungsstörungen. Das heißt also, dieser Effekt, dass man hier nichts sieht plötzlich, der ist mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf zurückzuführen, dass die Daten unvollständig waren. Man nennt das einen Fehlkategorisierungsfehler, also Miscategorization Error ist der technische Ausdruck dafür, dass man halt quasi durch die Feststellung Verschreibung ja, nein, nicht wirklich festgestellt hat, ob und vor allem dann auch noch in welcher Dosis die Schwangeren das dann wirklich unterm Strich genommen haben. Ich könnte jetzt noch länger referieren, was da sonst noch für Fehler drinnen waren, aber unterm Strich ist es so, diese hochgelobte schwedische Studie, das gilt auch für die viel kleinere japanische Studie, die sagt mitnichten, dass Paracetamol keinen Effekt hat. Und diese Beobachtung von Geschwisterkindern, die übrigens auch nur bei einem Teil von den Millionen, die da immer so in der Presse genannt werden, überall steht 2,5 Millionen Kinder, aber dann wirklich bei der Geschwisterstudie waren es einige Hunderttausend, es waren 1,7 Millionen Geschwister und 780.000 Familien, die man untersucht hat, also ein Teil davon. Es ist keineswegs klar, ob das Ergebnis dann wirklich so stimmt, wie es da drin, wie es da behauptet wird. Übrigens, die Autoren selber, die schreiben das natürlich. Die schreiben, die sind ja auch nicht dumm, die schreiben dann am Schluss ihres Artikels, dass sie einen solchen Fehler nicht ausschließen können. Das wird aber von den Leuten dann gerne überlesen, die das als Freispruch für Paracetamol verwenden wollen. Vielleicht zurück zu Ihrer Bemerkung mit dem Vater. Entschuldige ich Ihnen noch. Ja, na, Sie hatten ja gesagt,
Vollkind also mit dem,
Sie haben gesagt, natürlich Vollkind. Da gibt es diesen schönen lateinischen Satz, pater semper incertus est. Das heißt, man weiß nie genau, wer der Vater ist. Also die haben natürlich die Geburtsregister genommen und sind davon ausgegangen, dass die, die da als Väter eingetragen sind, immer auch die Vollväter waren, also dass das Vollgeschwister sind. Ja. Man weiß aber leider aus vielen Studien, gibt es berühmte, die man auch sehr lustig für Studenten erzählen kann, dass schon ab dem zweiten Kind der Vater gar nicht mehr so sicher ist. Beim ersten ist er schon relativ meistens der, der in der Geburtsurkunde steht.
Okay.
Beim zweiten ist es schon deutlich weniger. Beim dritten fällt es so stark ab, dass ich jetzt gar nicht im Detail darüber referieren möchte.
Okay. Ich habe ein Kind, ja.
Sie haben einen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Vater sind, glaube ich, über 95%. Aber okay. Es geht dann so von 95 Richtung 50 langsam runter. Je mehr Kinder das werden, das wollen wir jetzt psychologisch nicht analysieren, aber das haben so genetische Untersuchungen gezeigt. Das heißt, auch diese Grundannahme, dass, also wir haben drei Grundannahmen jetzt mal gefunden. Die erste ist, die es verschrieben haben, haben es auch genommen. Die es verschrieben bekommen haben. Die zweite ist, die keine Verschreibung haben, haben es nicht genommen. Da glaube ich, das ist Unsinn. Und die dritte Annahme ist, dass das Vollgeschwister waren, wenn es im Geburtsurkunde quasi der gleiche Vater drinnen steht. Da sage ich mal, das ist bei einem Teil der Familien wahrscheinlich auch nicht der Fall. Das heißt, unterm Strich gibt es diese Missklassifikationsfehler. Und es ist einfach so, dass man unterm Strich, und vor allem, weil so wenige Schwangere angeblich da überhaupt Paracetamol genommen haben in Schweden, 7,5%, muss man unterm Strich sagen, die Studie ist überhaupt nicht geeignet, um Paracetamol freizusprechen. Es ist ein interessanter weiterer Datenpunkt. Und übrigens ist es so, dass die aktuelle Studie von diesem Jahr aus Harvard, die da jetzt immer so kritisiert wird, die hat natürlich, das war ja eine Meta-Analyse und die hat ja alle vorherigen Studien mit berücksichtigt, die irgendwie relevant waren. Und da wurde ganz zentral natürlich auch diese Studie aus 2024 vom Karolinska mit berücksichtigt. Vielleicht verlinken wir die dann mal in den Shownotes unten, dass ich das die Ärzte mal nachlesen können, wenn sie wollen.
Dann kommen wir jetzt zur eigentlich wichtigsten Frage in diesem Podcast. Also es ist ja schon erstmal unzufriedenstellend, dass wir so eine eher diverse Studienlage haben. Was würden Sie sagen unterm Strich? Was soll man als Schwangere tun? Paracetamol nehmen oder nicht? Und wenn ja, dann auch in welcher Dosierung, welche Dauer? Also einmal in der Schwangerschaft eine Tablette, ist das schon ein Problem?
Also wenn es einen Effekt gibt, ist er dosisabhängig. Bewiesen ist es, wie gesagt, nicht, aber besteht die Möglichkeit. Man muss vielleicht die Ausgangslage in Deutschland nochmal beleuchten. Es ist so, dass ganz, ganz viele Menschen auch in Deutschland regelmäßig Schmerzmittel nehmen, unter anderem Paracetamol. Und auch während der Schwangerschaft. Das ist so, manche Frauen sagen ja, Mensch, wenn ich schwanger bin, nehme ich auf keinen Fall irgendwas, das stehe ich durch. Und es gibt aber eben viele, auch wenn man sich das vielleicht nicht so vergegenwärtigt, die eben trotz Schwangerschaft Paracetamol nehmen, weil sie glauben, das wäre unschädlich und weil man das eben überall so hört, einschließlich von Behörden. Ich glaube, das ist die wichtigste Änderung, die wir brauchen, dass wir von dieser Leichtfertigkeit, Schmerzmittel zu nehmen, insgesamt weg müssen und insbesondere natürlich bei Frauen, die ein Kind erwarten. Da glaube ich, muss man wirklich eine ganz eigene Kategorie bilden. Gibt ja keinen Grund, dass man für Leute mit Morbus Mäulengrach, der relativ selten ist, eine eigene Kategorie hat, aber für Schwangere nicht. Das heißt, es ist auch in Deutschland ein Problem, auch wenn vielleicht die eine oder andere Hörerin sagt, Mensch, ich habe in meiner Schwangerschaft natürlich nichts genommen, genauso wie ich nicht geraucht habe und nicht getrunken habe. Selbstverständlich, wenn ich mal ein bisschen Kopfschmerzen hatte, habe ich vermieden, Medikamente zu nehmen. Da ist eben jeder andere anders und angesprochen. Ansprechen müssen wir diejenigen, die eben leichtfertig Medikamente nehmen. Das sind häufig auch Frauen, die also vorher schon Schmerzprobleme hatten, die vorher schon bei Kopfschmerzen regelmäßig was genommen haben. Das ist übrigens der häufigste Grund für die Einnahme von Paracetamol sind Kopfschmerzen. So, und dann muss man eben sagen, es gibt eine Abwägung. Das eine ist ich habe es jetzt mal Restrisiko genannt, bei dem Begriff bleibe ich jetzt einfach mal, ein mögliches Restrisiko für die Einnahme von Paracetamol, was leichte neurologische Entwicklungsstörungen betrifft. Es ist nicht so, dass die Kinder dann alle Zombies werden, sondern es sind wirklich diffizile Unterschiede und auch ein paar Prozent höheres Risiko für Autismus ist dafür, dass die Krankheit ja insgesamt noch selten ist, oder selten ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber keine so häufige Erkrankung ist, wäre das jetzt etwas, was man durchaus in Kauf nehmen kann als Risiko, wenn man auf der anderen Seite die Fiebersenkung hat. Und deshalb würde ich jetzt erstmal sagen, es gibt eine Korrelation zwischen hohem Fieber und Schäden für den Embryo, Schäden für den Fetus, Schäden für das dann geborene Kind. Da gibt es eine Korrelation. Es gibt fast keine Studie, die sagt, dass Schmerzen alleine hinterher beim Neugeborenen Schäden hervorrufen. Also, weil die Mutter irgendwie Schmerzen hatte, was weiß ich, sie hat sich einen Finger geschnitten in der Küche. Damit kann man jetzt keine Assoziation zu späteren neurologischen Entwicklungsstörungen bei Kindern herstellen. Also in keiner Studie irgendwie. Es gibt einen gewissen Zusammenhang bei Migränikerinnen. Da ist es aber komplizierter. Die haben ja schon hormonelle Störungen, die diese Migräne machen. Da gibt es eine familiäre Belastung. Die sind häufig auch psychisch belastet, dadurch, dass sie seit vielen Jahren dann die Migräne haben. Das ist ja bei vielen ein ganz, ganz schlimmes Thema. Wir haben im Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Und wenn die dann ein Kind haben und während der Schwangerschaft Schmerzmittel nehmen, dann ist es schwer zu sagen, woran es lag. Aber klar ist, dass die Migräne als solche einer der Faktoren ist, die als psychologische Faktoren, sage ich mal, korreliert sein können mit neurologischen Auffälligkeiten bei Kindern. Da weiß aber keiner, ist das was Genetisches, ist das eine Verhaltenssache? Das ist sehr, sehr schwer auseinanderzudröseln. Aber wenn ich mal die Migräne außen vor nehme, kann ich sagen, Schmerzen als solche machen keine Schädigung beim Kind. So, das ist klar. Aber hohes Fieber. Hohes Fieber heißt, sage ich mal, über 38,5, über 39, da in dem Bereich. Und zwar über längere Zeit, da kommt es auch auf die Zeit an. Hm. Über längere Zeit hohes Fieber kann das Kind schädigen, kann sogar zu einer Fehlgeburt führen im Extremfall. Wenn man das vor Augen hat, kann man ja eigentlich sagen, okay, erste Stufe ist, wenn ich nur Schmerzen habe, versuche ich das irgendwie durchzustehen, außer es sind so krasse Schmerzen wie bei Migräne, wo es halt nicht anders geht. Zweite Stufe ist, wenn ich Fieber habe, nehme ich das nur dann ein, wenn der Arzt mir sagt, ich muss es jetzt einnehmen. Weil ich finde, die Schwangeren sind überfordert, selber zu entscheiden, wann das Fieber so relevant ist, dass man das Fieber bekämpfen sollte. Man muss sich vor Augen halten, Fieber wegen Virusinfektion, was ja wahrscheinlich der häufigste Fall ist, gerade jetzt im Herbst, die sogenannte Wiesengrippe und sowas nicht. Da ist es so, manche Viren sind halt korreliert mit Entwicklungsstörungen bei Kindern. Das ist minimal irgendwo an der dritten Stelle hinterm Komma, aber es gibt eine Korrelation, sodass man sagen muss, wenn der Arzt sagt, okay, das ist ein Hinweis auf eine schwere Grippe zum Beispiel, uns ist völlig klar, dass die Patientin jetzt wirklich da niederliegt, der Kreislauf hin ist und das Fieber ein großes Problem ist, nicht nur die anderen Erscheinungen, dann ist es unter Umständen indiziert, Paracetamol zu nehmen. Ich glaube aber, dass die Ärzte da ziemlich genau erstmal informiert werden müssten. Wie hoch ist denn das Risiko auf der anderen Seite? Also bei welchem Virusinfekt oder bei welchem Grund für hohes Fieber? Fieber ist ja erstmal nur ein Symptom. Bei welcher Diagnose, die das hohe Fieber begründet, ist es denn so, dass ich eine Gefährdung für das Kind möglicherweise habe? Und nur bei denen kann ich dann eine Risikoabwägung machen und sagen, okay, ich sehe jetzt das kindliche Risiko so hoch, dass ich dieses mögliche, vielleicht im Raum stehende, irgendwie nicht bewiesene Risiko für Paracetamol dann in Kauf nehme. Und diese Abwägung, meine ich, aber sollen die Ärzte machen. Das heißt, für die Frauen, Schmerzen alleine heißt erstmal besser nichts nehmen, wenn es nicht ganz krasse Schmerzen wie Migräne sind. Und wenn sie Fieber hat, und zwar höheres Fieber über längere Zeit, dann bitte den Arzt fragen. Und für die Ärzte die Empfehlung, sich da schlau zu machen, und für die Behörden die Empfehlung, etwas rauszugeben, womit die Ärzte dann was anfangen können, wenn sie sich schlau machen wollen, und nicht solche Sprüche, wie man die jetzt kürzlich vom Pressesprecher des Bundesarzneimittelinstituts gehört hat.
Und wenn wir jetzt einen Strich drunter ziehen, eine Bilanz ziehen, wie ist Ihre Handlungsempfehlung für Frauen in der Schwangerschaft, aber dann auch, wenn das Kind ganz neugeboren auf der Welt ist?
Ja, also für in der Schwangerschaft habe ich, glaube ich, gerade das Wichtigste gesagt. Vielleicht kann man noch eins ergänzen. Die Häufung von Autismus hat eben wirklich, und auch von ADHS hat wirklich, wenn überhaupt, dann nur in ganz geringem Maße was mit Medikamenten zu tun, hat viele andere Gründe. Und das, insofern hat Donald Trump Unrecht gehabt. Ein anderer Punkt, wo man ihm widersprechen muss, da haben wir jetzt heute gar nicht drüber geredet, weil es so abwegig ist, aber nur zur Sicherheit. Er sagte dann auch, wenn ihr Baby dann da ist, geben Sie dem Baby nichts. Also das ist ja ein wichtiger Punkt. Also wir alle Eltern haben diese Paracetamol-Zäpfchen ja natürlich verabreicht rauf und runter. Manchmal Ibuprofen und Paracetamol abwechseln, wenn es anders nicht ging. Es gibt absolut keine Studien, die sagen, dass das, also die Gabe beim Kleinkind, dann irgendwie Nachteile hätte. Da ist es auch so, dass dann innerhalb von wenigen Tagen nach der Geburt diese ganzen Enzyme in der Leber plötzlich hochfahren. Das kann man von Tag zu Tag zeigen, die solche Medikamente verstoffwechseln und entgiften, dass es keinen Grund gibt anzunehmen, dass irgendwie jetzt so ein Paracetamol-Zäpfchen, wenn es von der Dosis her richtig angewandt ist, dass das das irgendwie Schaden hätte oder irgendwas mit neurologischen Entwicklungsstörungen zu tun hat. Also das muss man ganz klar unterscheiden zwischen Fetus und dem Kind, wenn es auf der Welt ist. Also dieser zweite Teil vom Trump war also absoluter Unsinn. Ich bin auch ziemlich sicher, dass die Ärzte, die bei der Verkündung da hinter ihm standen, das in dem Moment überlegt haben, oh Backe, was mein Chef da so erzählt. Aber die müssen natürlich gute Miene zum schlechten Spiel machen. Genau, und dann vielleicht noch einen letzten Satz, dass man bei der ganzen Debatte nicht vergessen darf, vielleicht habe ich es vorher schon mal gesagt, aber es ist leider so, wer jetzt irgendwie auf die Idee kommt, warum gibt es nichts anderes, es ist einfach so, da haben wir jetzt kaum drüber gesprochen, alle anderen Schmerz- und fiebersenkenden Mittel, wie Ibuprofen, und die dürfen Sie während der Schwangerschaft leider nicht nehmen. Ja, gibt es viel, 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 was man im Krankenhaus auch verwenden könnte. Das ist das einzige Mittel, was bei der Schwangerschaft, ich weiß gar nicht, ob es zugelassen ist, aber jedenfalls ärztlich zu empfehlen ist. Das heißt, wenn man was hat, kommt man nicht drum rum. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum so viele Behörden dann so quasi auf Konfrontation gehen, weil die natürlich Angst haben, dass jetzt sie eine neue Truppe von Patientinnen haben, die die Medikation verweigert, wenn es da mal wirklich notwendig ist. Das heißt, es gibt wirklich nichts Besseres, wenn man so will, auch wenn es sozusagen ein Geschmäckle inzwischen hat und man sicher noch weitere Studien braucht. Aus meiner Sicht muss das ein Aufruf sein, dass man das genauer untersucht. Und insofern hat dann Donald Trump ein ganz bisschen recht. Ist ja häufig so bei populistischen Äußerungen, dass da so ein Fünkchen Wahrheit drin steckt, sonst würden sie auch nicht wirklich anstecken. Und das Fünkchen Wahrheit ist, es gibt zu wenig Studien und es muss mehr gemacht werden. In den USA wollen sie das jetzt machen und man muss wirklich genauer untersuchen, wie eben die Ausscheidung von diesem Medikament zum Beispiel bei Föten ist. Das kann man heutzutage ganz gut eigentlich nachweisen. Und die Statistik von solchen neurologischen, möglichen neurologischen Folgen, die muss einfach auch verbessert werden. Das ist, wenn Sie so wollen, ein Armutszeugnis für die Zulassungsbehörden weltweit, dass sie dieses Allerweltsmittel einfach am Laufen lassen, obwohl die Daten sich in den letzten 20, 25 Jahren kumuliert haben, dass man da nochmal genauer reinschauen muss.
Ja, das war Kekulés Gesundheitskompass, der Podcast mit dem Arzt und Virologen Professor Alexander Kekulé. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Ich mich auch. Danke, Herr Seifert. Tschüss.
Tschüss. Ich darf Ihnen noch einen anderen Podcast ans Herz legen, einen, in dem es um Ost und West geht, um die sogenannten alten und die neuen Bundesländer. Und die Frage ist nach 35 Jahren mittlerweile denn endlich zusammengewachsen, was zusammengehört? DNA des Ostens heißt der Podcast, weil es gibt natürlich immer noch Menschen im Osten, die sich übergangen fühlen. Und im Westen schauen manche mit Unverständnis nach Osten. Wie könnte Ost und West besser zusammenwachsen? Darum geht es bei DNA des Ostens. Host des Podcasts ist die Schauspielerin Anna Thalbach. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Den Link packen wir in die Shownotes.
MDR aktuell. Kekulés Gesundheitskompass.